Damen und Herren, Ihr Flug CM111, Saftschubsen und Autopiloten, ist nun zum Einsteigen bereit. Ladies and Gentlemen, your flight CM111, Juice Pushers and Autopilots, is now ready for boarding.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. This is your Captain Speaking mit mir, Mike, und unserem Lieblingskapitän Klaus, den ihr auch auf Instagram finden könnt als Quack747. Ja, das ist nur eine kleine Anmerkung noch zu der Folge. Wir haben die Folge sehr spontan aufgenommen und ich hatte mein Podcast-Mikro nicht dabei. Daher werdet ihr die Folge jetzt eher in so einer Qualität hören, wie ihr sie vielleicht von Online-Meetings kennt, wie zum Beispiel Zoom oder Teams. Und ja. Das nur als kleine Anmerkung. In den zukünftigen Folgen planen wir dann besser und ihr habt wieder das normale Mikro mit etwas besserer Qualität. Ich wünsche viel Spaß bei der Folge.
Herzlich willkommen.
Moin, hallo Mike.
Grüß dich. Ja, ich freue mich sehr, dass du uns wieder die Ehre bereitest, außer deinem Urlaub, schön im Norden an der See, weil ich unsere Gespräche immer sehr toll finde und sehr inspirierend, was du in deinen Jahren so an Erfahrung gesammelt hast.
Ja, sehr cool. Ja, ich freue mich auch total. Ich freue mich total, wieder mal bei euch sein zu dürfen und bin schon sehr gespannt, in welche Richtung sich denn dieser Podcast wieder entwickelt. Das ist ja immer nicht so ganz vorherzusagen, wenn wir uns unterhalten. Das finde ich sehr cool.
Ja, wir können ja vielleicht die Zuhörer noch mal ein bisschen aufklären, wie das eigentlich läuft, wenn Klaus und ich was aufnehmen. Und zwar ist es so, Klaus hat ja sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt in seinen 25 Jahren Fliegerei, war das ungefähr, ne?
Ja, genau.
Ja. Und hat sich da ein paar Sachen aufgeschrieben und ich sag dann immer so, ja, ich setze mich gerne mit dir zusammen, ich will einfach zuhören und ich weiß ja nie, was kommt und dann komme ich mir mit Ideen auf und dann manchmal entwickelt sich auch in was ganz anderes, als über was wir eigentlich reden wollten, aber das finde ich eigentlich total spannend und interessant.
Exakt, sehr, sehr genau beschrieben, genau, das finde ich eben auch sehr cool.
Ja, was hast du heute für uns vorbereitet?
Ja, also vorbereitet, ich habe mir gedacht, ich könnte mal ein bisschen was erzählen über das Leben im Hotel, also weil das ja ein großer Bestandteil des Pilotenlebens ist, in verschiedenen Hotels zu sein und was man da denn alles so erleben kann oder erlebt hat. Ja, das gibt so eine große Bandbreite, was da alles so passieren kann. Und da wollte ich mal ein bisschen was von erzählen.
Das finde ich sehr, sehr gut.
Also ich fange mal an. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe, über den Wake-up-Call. Und zwar früher hatte ich schon immer ein Handy, also auch vor 25 Jahren. Die Kapitäne hatten in der Regel noch kein Handy, aber ich hatte eins, aber das hatte noch keinen Wecker eingebaut. Ja. So, und jetzt hatten wir so einen Umlauf mit einer Übernachtung in Berlin und das Hotel macht einen sogenannten Wake-up-Call, immer eine Stunde vor dem Pickup. Das ist standardmäßig in jedem Hotel so festgelegt. Man kann das noch verschieben, wenn man jetzt ein bisschen weniger Zeit braucht. Naja, auf jeden Fall war ich in Berlin. Morgens sollte es denn losgehen und mein Telefon im Hotelzimmer klingelte. Und ich ging ran und dachte mir, es wäre jetzt ja der Wake-up-Call. Und es war aber der Kapitän, der dran war. Und der fragte mich, na Klaus, hast du Lust, sollen wir losgehen zum Fliegen? Ja, sag ich, wunderte mich, warum er anrief. Und dann meinte er, ja, halt, er wird jetzt schon unten im Crewbus sitzen, weil es wäre jetzt Pickup-Zeit. Und dann hatte ich so einen Adrenalinschub von 0 auf 250, weil ich dachte, ach du Kacke, jetzt habe ich diesen Wake-up-Call irgendwie verpasst oder die haben ihn nicht geweckt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich auch gar keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, sondern nur zugesehen, mich so schnell wie möglich fertig zu machen, runterzugehen. Da war ich dann halt irgendwie so gute 10 Minuten später war ich unten. Und das waren noch zwei weitere Kollegen da, die lachten ein bisschen, wir sind dann losgefahren. Netterweise haben sie gewartet. Naja, wir fliegen also, wie gesagt, weiter und dann ein weiterer Stopp dieser Tour war in Athen. Und zwar hatten wir damals noch sogenannte Quick-Change-Flieger, die dann nachts zu Frachtern umgerüstet wurden.
Ja.
Und wir hatten so einen Frachtumlauf nach Athen. Da ist man dann durch die Nacht geflogen, ist morgens in Athen gelandet und am nächsten Abend ganz spät wieder mit dem Frachter wieder weiter. So, sind wir morgens in Athen und ich war noch nicht dort und wir waren, keine Ahnung, 10 Uhr im Hotel oder so, 9 Uhr, irgendwie sowas. Und dann sagte der Kapitän, ja, pass auf, dann können wir doch hier den Shuttlebus vom Hotel direkt ins Zentrum der Stadt nehmen. Der fährt um Viertel nach eins oder 20 nach eins. Ne? Ja, sei super. Alles klar. Ich war sehr müde, weil die ganze Nacht durchgeflogen, sondern habe ich auf dem Hotelzimmer gelegen und habe gedacht, ja, okay, wie machst du das jetzt mit dem Wecken? Handy hatte ja keinen Wecker, also habe ich gedacht, ah ja, am Fernseher kann man das einstellen. Super. Und
Das
habe das
ging?
den Fernseher auf 1 gestellt. Ja, das ging. Beim Fernseher konntest du so einen Wecker einstellen. Ne? Habe ich gesehen. Alles klar, habe ich ihn auf 1
Krass.
gestellt. Wunderbar. Naja, ich habe dann geschlafen. Irgendwann klingelte mein Telefon. Und dann war der Kapitän dran. Ne? Ob ich denn Lust hätte, dass wir in die Stadt fahren? Ja, war schon etwas genervt. Ne? Und ich so, ja, klar. Ja, sagt er, der Bus fährt jetzt gerade los. Ja, warum ich da nicht runtergekommen wäre? Ne? Und ich so, das darf ja nicht wahr sein. Und dann habe ich gesehen, es war halt 20 nach 1. Ich, das gibt's doch nicht. Ich wieder alarmmäßig mich angezogen, runtergehetzt. Ne? Er war dann schon nicht mehr da, war erstmal entgenervt einen Kaffee trinken gegangen. Naja, wir sind dann mit dem Taxi in die Stadt gefahren und ich habe die ganze Zeit mir das Hirn zermartert. Wieso hat dieser Fernseher, wieso ist der nicht angegangen? Naja, egal. Also wir waren die ganze Stadt anschauen bis abends und dann haben wir noch ein Lokal gesucht, um was zu essen zu finden. Das war dann, weil es Winter war, gar nicht so einfach, haben wir irgendwas gefunden. Das war auch wirklich sehr nett. Also wie im Film, wie man sich das vorstellt. Also griechisch gegessen und am Ende kommt der Wirt mit der Gitarre, setzte sich neben den Kamin und spielte so griechische Lieder. Und das war halt also wirklich sehr schön. Und wir blieben halt sehr lange dort und hatten ja auch erst am nächsten Abend wieder den Abflug. Und so gegen Mitternacht, als wir da dann immer noch saßen, ist mir eingefallen, warum dieser Fernseher nicht angegangen ist. Weil ich den Fernseher auf 1 Uhr gestellt habe und nicht auf 13 Uhr. Und da habe ich gedacht, ach du Kacke, jetzt müssen wir aber auf jeden Fall bis 1 Uhr im Hotelzimmer sein, weil ja der Fernseher ansonsten angehen wird. Und wenn der so Fernseher haben, ist da immer, wenn du da so einen Wecker einstellst, oft an sich, dass sie immer lauter werden. Ne? Naja, also wir waren, ja, der Kapitän sagte, oh, gar kein Problem und so finden wir und kein Thema. Wir sind auf jeden Fall um 1 wieder da. Das klappte natürlich nicht, weil um die Zeit kein Taxi zu bekommen war. So, lange Rede, kurzer Sinn, wir waren irgendwie 10 nach 1 oder Viertel nach 1 im Hotel. So, ich mit ihm zusammen in den Fahrstuhl zum 5. Stock, da war unser Zimmer. Die Fahrstuhltür geht auf und du hörst über den gesamten Flur MTV. Und ich denke, das darf nicht wahr sein. Und wir gehen dann so näher an uns im Zimmer, das wird immer lauter. Und dann mache ich die Zimmertür auf und dann habe ich mich so gefühlt, hast du vielleicht schon mal so Comics gesehen,
Ja.
wo dann so was ganz Lautes kommt und die Haare so nach hinten gehen. Und genau so stand ich in diesem Zimmer, dieser Fernseher. Ich hatte nicht, also ich hatte es nicht für möglich gehalten, dass der so laut werden kann. Ne? Und ich hatte nur hektisch versucht, ihn auszumachen. Und seitdem habe ich halt immer einen Wecker dabei oder habe jetzt mittlerweile natürlich ein Handy, was einen weckt.
Ja.
Also das unglaublich.
Mann.
Das ist also. Das war also, da mussten wir dann echt lachen. Also diese Geschichte ist jetzt auch schon, keine Ahnung, ja, 25 Jahre her. Aber die werde ich definitiv immer in Erinnerung behalten.
Das glaube ich so,
Also es ist
das
halt,
glaube ich sofort. Aber
es ist halt,
wo findet
ja,
man,
sorry, erzähl bitte.
wo findet man denn diese Weckereinstellung bei Fernsehern? Gibt es die heute noch oder ist das nur so eine Sache von den
Ja,
alten Röhrendingern?
das ist eine gute Frage. Es muss ja ein Röhrending gewesen sein, wie gesagt, vor 25 Jahren gab es keine, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Also ich müsste es tatsächlich mal wieder gucken, ob man das machen kann. Ich weiß, dass es bei unserem Crew-Hotel in Helsinki auch so war, dass der Fernseher anging. Und generell mache ich das heute so, dass ich meinen Wecker immer, also ich lasse mich eine Stunde vom Pickup wecken, aber meinen eigenen Wecker im Handy stelle ich immer vorher, weil du ja nie weißt, wie klingelt mir dieses Telefon.
Ja.
Nicht? Oder geht der Fernseher an? Ja? Oder manchmal ist das Telefon noch gar nicht am Bett und dann klingelt es irgendwo im Raum und du musst erst mal überlegen, wo bin ich hier überhaupt? Ne? Also aber das mit dem Fernseher, das muss ich noch mal rausfinden, ob es heute immer noch geht. Ne? Bin ich echt nicht sicher.
Ja, aber ich kenne es halt noch heute von Hotels. Bei manchen ist es ja so, der ganze Strom und so funktioniert ja nur, wenn, also bei vielen ist es ja so, dass der Strom nur geht, wenn du die Zimmerkarte an so einem Seitenteil an der Wand reinsteckst. Und bei manchen Hotels geht dann auch automatisch der Fernseher an. Da hatte ich nämlich schon mal manchmal Probleme, den wieder auszubekommen.
Ja, das passiert zum Beispiel dann, wenn Leute von irgendwelchen elektronischen Geräten, die sie selber mitbringen, die Batterien mit denen der Fernbedienung tauschen. Ja, dann hast du auf einmal eine Fernbedienung, die halt leer ist. Ja, das ist zum Beispiel auch ein Effekt. Oder es sind gar keine Batterien drin. Das gibt's
Ey,
auch.
schau mal, da habe ich noch nie dran gedacht, ey. Ich habe dann manchmal gedacht, sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Und dann habe ich wirklich
Nein.
hardcore einfach den Strom, also den Stecker
Ja.
rausgezogen.
Ja, das kann ich verstehen. Das geht ja nicht anders, ne? Da ist ja, manche Fernseher haben ja gar keinen Ausknopf. Sie muss es ja so machen.
Ja.
Ja,
Aber.
ist schon lustig. Dafür ist ein Fernseher manchmal hilfreich, wenn du was aufladen willst mit einem USB-Kabel und du bist jetzt in England und du hast keinen Adapter dabei, weil so Fernseher in der Regel so einen USB-Anschluss haben. Dann kann man da das auch.
Das stimmt aber tatsächlich, ja. Ja. Mir fällt gerade noch auch eine Geschichte ein von mir aus meiner jungen Flugbegleiterzeit. Man kann nämlich mit so Wake-up-Calls auch gut seinen Kollegen Streiche spielen. Und
Ja.
zwar war das, wie waren das? Also wir waren, glaube ich, in Manchester sind wir gelandet. Und da gibt es ja kein Nachtflugverbot und ich glaube, es war wirklich irgend so eine kriminelle Zeit. Also morgens um 3 oder 4 sind wir dort gelandet und mussten dann da einchecken. Und dann stand da die Liste und du konntest sehen, dass noch eine andere Crew von uns auch im Hotel war. Und genau, dann hatte ich eben diese Liste gesehen und rein zufällig war da sogar auch eine Kollegin, die ich kannte drauf. Und so rein zufällig, das muss man vielleicht auch noch erklären, manche Hotels, die haben auch sowas wie einen Crewraum. Ja?
Ja.
Ja, war mir da bis dato auch noch nicht bekannt, aber andere Kollegen waren schon mal da und meinen so, ja, wollen wir jetzt, wir haben ja den Rest des Tages frei und so weiter. Und war ja heute irgendwie ein ereignisreicher Flug, wollen wir noch so ein Feierabendbierchen trinken, morgens um 4. Und haben wir gesagt, ja, okay, dann lass uns da doch treffen. Und sind in den Crewraum gegangen und rein zufällig habe ich gesehen, wann die Kollegin eben ihren Wake-up-Call hat. Und da auch, dass ihr Zimmer direkt neben dem Crewraum war. Und dann haben wir uns einen Scherz erlaubt und haben den Co-Piloten gefragt, weil das genau wirklich sich überschnitten hat. Also wir kamen an und eine halbe Stunde später hätte sie ihren Wake-up-Call gehabt. Also kam ich irgendwie auf
Ja.
diese Schnapsidee so, ey, ich kenne die, komm, lass sie mal verarschen. Und dann haben wir das halt so koordiniert, dass wir 10 Minuten vor ihrem echten Wake-up-Call hat dann unser Co-Pilot an ihrer Tür in Uniform geklopft und gesagt so,
Ach du
jetzt denke
Scheiße.
ich mir einfach einen Namen aus, ne? Sie macht so die Tür auf, da im Schlafanzug und total verpennt und er klopft da fit in Uniform, er hat auch das total super gespielt. Und sagt so, jetzt, ich denke mir mal einen Namen aus. Ja, Mensch, Maria, wo bleibst du denn? Wir stehen schon irgendwie seit 20 Minuten unten und warten auf dich,
Ja.
erreichen dich nicht mit dem Telefon. Also, hoffen wir um Delay. Und
Du
die hat sich
Scheiße.
zu Tode erschreckt und die so, oh nee, oh
Naja,
mein Gott.
natürlich.
Und ja, wir haben das dann danach, bin ich mit dem Rest der Crew, haben wir das aufgelöst und gesagt so, ja, hier, Scherz, dies und das. Und. Ja, sie hat es wirklich mit Humor genommen und ja, aber ich fand's lustig.
Wahnsinn, ey. Das ist schon echt, das ist schon heftig. Das ist lustig, aber so Scherze. Wir hatten früher in Genf ein Hotel, das war im Prinzip eher so ein Guesthouse der Swissair. Und da war nur er alleine in diesem Guesthouse oder Hotel. Und die Zimmer waren sehr klein. Er hat noch keine Fernseher oder so, aber es war sehr beliebt, weil du hast abends immer jemanden getroffen von vielleicht einer anderen Airline oder so. Also das war immer sehr, sehr spannend und es gab halt sehr gutes Essen dort. Also gab den Berner Rösti oder morgens eben Bierchen Müsli und das war halt alles immer sehr nett. Aber weil das eben halt wie eine Art Jugendherberge wirkte, konnte man neue Kollegen damit immer auf den Arm nehmen oder verarschen, indem man ihnen gesagt hat, ja, ihr müsst denn daran denken, dass ihr morgen früh denn das Bett abzieht und dann alles, das ganze Bettlaken und die ganzen Handtücher zusammen über die Schulter damit dann runterkommt. Das müsst ihr dann in der Rezeption abgeben. Ja. Und dann hat natürlich die ganze Crew schon immer vorher gewartet, weil sie dieses Bild sehen wollte. Und das hat natürlich in der Regel auch geklappt. Also meistens hat das geklappt, dass die Kollegen oder Kolleginnen das natürlich darauf natürlich reingefallen sind. Das war da dann auch immer ganz lustig. Ja, das war dann nicht ganz so. Ich meine, die Kollegin bei euch, die wird schon einen ziemlichen Schrecken bekommen haben.
Auf jeden Fall, auf jeden, aber wir haben es ja wirklich, also der hat das so 1, 2 Minuten durchgezogen und dann sind wir der Rest da dazu gekommen. Aber das mit
Ja,
der Bettdecke
ich
ist
wäre da immer
tatsächlich Kollegen
zu.
von mir auch schon passiert, haben sie mir erzählt.
Ja, das ist, ich glaube, je nachdem, wo man im Hotel ist oder so, kann man da dann jemanden dazu bringen, dass man das macht, ne? Also, ja, das ist aber ja ein lustiger Scherz eigentlich. Bettdecken ist auch noch lustig, insofern, ich weiß nicht, wie du das siehst. Es gibt ja viele Hotels, wo diese Bettdecken so eingesteckt sind, weißt du, dass man so quasi wie sich in so einen Briefumschlag reinlegt.
Ja.
Also ich mag das überhaupt nicht. Man muss dann immer das erstmal rausziehen, damit man sich da überhaupt reinlegen kann. Aber das ist mittlerweile immer mehr verbreitet. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du das gut findest oder dir das egal ist oder so.
Ja, wenn ich jetzt versuche zurückzudenken, es sieht halt schön aus, wenn man reinkommt, ne? Und dann, aber das ist erstmal ein halber Fitnessakt. Also wenn du gerade müde bist und dann versuchst du diese Decke rauszuziehen, danach bist du wieder wach, weil du so gut durchblutet bist.
Definitiv,
Ja,
ja.
nee, ich weiß nicht. Also teilweise mag ich es, wenn ich genug Platz drin habe. Aber ich bin so ein Bauchschläfer. Ich liege so auf der Seite auf dem Bauch und ich roll die Decke auch immer gern so ein Stück zusammen, dass ich mir die so zwischen die Beine klemme, irgendwie so, also wie wenn ich was umarmen würde
Ja.
oder sowas. Und ja, ich habe eine ziemlich interessante Schlafposition. Und von daher mag
Ja,
ich
aber
das
das mit
Reingestecke
diesem.
auch nicht.
Nee, es war. Das gab es. Und was früher noch anders war, das gibt es heute nicht mehr. In Spanien oder Italien war das oft so, dass du nur ein Bettlaken hattest.
Ja.
Und die Decke selber war im Prinzip so eine Pferdedecke, sage ich jetzt mal so relativ despektierlich.
Ja.
Und das war dann auch immer nicht so schön vom Gefühl her, wenn du morgens aufgewacht bist und gemerkt hast, dass du nur noch diese Pferdedecke hast und das lag nicht mehr, weil du ja nicht wusstest, wie oft die eigentlich hier mal so gewaschen wird oder das alles, ne?
Ja.
Also das war in Italien und Spanien halt häufig so. Das ist mittlerweile aber nicht mehr, also ich wüsste nicht mehr, dass es noch so ist.
Ja, ich finde oft
Und
in so in der Karibik oder sowas, solche Hotels haben das, weil es da auch sehr warm ist teilweise.
ja.
Die haben auch
Klar, wenn
noch
es
oft
jetzt sehr
so
warm ist,
dünne
brauchst du
Laken.
vielleicht auch nur einen Laken. Ja. Was ich auch nochmal hatte, wir hatten ein Hotel, das war, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es war. Auf jeden Fall war das sehr rustikal eingerichtet, so 70er-Jahre-Stil. Und
Schön grüne
unter
Fliesen im
anderem hatte,
Bad.
ja, genau. Unter anderem hatte es als Beleuchtung, ich weiß nicht, wie auch so eine Idee kommt, so ein altes Wagenrad, weißt du, von so einem Planwagen. Kannst du dir so ein Holzrad
Ja,
vorstellen? So, das war als Beleuchtung über dem Bett quasi als Kronleuchter angeschraubt. Ja. Und das hat der Kapitän, hatte nichts Besseres im Sinn, als mir mit auf den Weg zu geben, als wir dann so ins Zimmer gingen, dass ich doch ruhig schlafen sollte. Wobei er hier nie so ruhig schläft, weil er nie weiß, ob nicht dieses Wagenrad irgendwann mal runterfallen
ja.
könnte, weil er nicht weiß, wie das befestigt. Das Hotel war nicht mehr in dem allerbesten Zustand. Ne. Ich habe eine Zeit lang auf dem Sofa geschlafen, weil ich fand das so schrecklich, diesen Gedanken unter diesem Wagenrad. Es war auch richtig groß, ja. Das hätte dich also wirklich erschlagen können. Ne? Das war auch Wahnsinn, was man da erlebt. Und ich meine, hätte er das nicht gesagt, wäre mir das vielleicht gar nicht aufgefallen. Ich weiß es nicht.
Also ist der nächste fiese
Aber ist schon schräg.
Crew-Scherz, ne?
Ja, das ist. Ich weiß auch gar nicht, ob er das einfach nur so ein kleiner Scherz oder ob es Absicht war, mir das so. So mitzugeben oder so, keine Ahnung, ja. Also das fand ich auf jeden Fall auch nicht schön. Was auch nicht schön ist, was mir passiert ist, das wäre jetzt auch wieder so ein Crew-Scherz, den man machen könnte. Und zwar bin ich mal im Hotel gewesen, ich glaube, das war in Münster oder so. Auf jeden Fall bin ich unter der Dusche morgens und bin fertig mit dem Duschen und dann ist mir aufgefallen, dass im Badezimmer kein einziges Handtuch ist.
Oh, ja.
Und ja, dann hast du erstmal ein Problem, weil du kommst raus, du bist ja klitschenass. So, jetzt, wie willst du dich abtrocknen? Ja, so T-Shirt, das geht ja alles nicht. Also habe ich dann unten angerufen. Ach so, ja, das täte Ihnen leid. Sie würde gleich, was also sagte die Frau in der Rezeption, sie würde gleich nach oben kommen und ihr Handtücher bringen. Okay, gut, sagte ich. Dann habe ich überlegt, ja, aber wie machen wir das denn jetzt? Erstens, ich musste wieder in die Dusche gehen, weil mir kalt
Ja.
war, ja, logischerweise, wenn du ja dann, ne? Ich kann aber jetzt nicht, ich muss ja dann auch die Tür auflassen und hören, wann sie klopft. Und dann ist es ja auch eine Frage der Übergabe, weil ich hatte ja nichts an. Ja? Und wie übergibst du die Handtücher? Also es war dann eine sehr lustige Situation, in dem sie halt so die Handtücher quasi mit dem Arm so durch diesen Türspalt versuchte durchzustecken. Und ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Anekdote, was das angeht. Und eine Kollegin erzählte mir das mal in Italien. in einem Hotel, ich weiß nicht mehr, war das in Turin? Ich glaube, es war in Turin, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, da war die Dusche, war in der Badewanne und die Badewanne hatte quasi so ein Glaskäfig, also so Glaswände, die du so zumachen konntest, so komplett abgeschlossen. So, die duschte jetzt und beim Zumachen hatte sich diese Tür verhakt. Und zwar so, dass diese Tür nicht mehr aufging, von dieser
Oh
Duschkabine.
yeah.
Die stand jetzt also unter der Dusche und sie ging nicht mehr auf. Und dann hat sie gedacht, ja gut, ist ja nicht so schlimm. In Italien ist ja Pflicht, dass in jedem Badezimmer muss so ein Emergency-Seil sein. Also falls du in der Badewanne ausrutscht, dass du das ziehen kannst, ne? Und hat sie auch gemacht. Nachdem sie es gezogen hatte, hatte sie es dann auch in der Hand. Und hat gedacht, muss ja jemand kommen. Es kam aber keiner. Es war nicht mehr in Gebrauch oder ging halt einfach nicht. Es war halt Italien, ne?
Ja, kein TÜV, ne?
Und dann hatte sie echt schon langsam, ja, schon langsam Panik. Und dann hat sie sich aber daran erinnert, dass die Kollegin direkt das Zimmer neben ihr hatte. Und dann hat sie halt so lange gegen die Zimmerwand geklopft, in dieser Badewanne. Sie kam ja nicht da raus, bis diese Kollegin dann irgendwann das mitbekommen hat. Und irgendwann durch die Wand konnten sie sich verständigen. Und dann mit dem Hotelpersonal kam dann da jemand und hat sie befreit. Es ist also, kann man sich, manche Dinge kannst du dir auch nicht vorstellen. Also man macht ja schon gewisse Sicherheitsvorkehrungen, keine Ahnung, oder bestimmte Dinge kannst du dir vorstellen, aber das wird ja nie im Leben drauf kommen. Ja.
Ja, die blödesten
Oder auch.
Situationen sind immer so kleine, einfache Points of Failures, finde ich.
Exakt. Ich hatte das mal in Neapel. Da habe ich was in den Safe gelegt. Ja, wir hatten irgendwie einen Tag frei und ich wollte die Sachen dann nicht im Hotelzimmer liegen lassen, habe die in den Safe gelegt. So. Ja, Safe, diese Konstruktion war schon so sensationell. Also, ja, Safe kann man sich so vorstellen, Hotel-Safe. Und die haben ja dann so ein Bedienfeld, wo du so eine PIN eingeben kannst. Und dann drückst du Enter und dann schließt er. So. Aber dieses Bedienfeld war quasi eine Plastikfolie, die aufgeklebt war. Also kein richtiges Bedienfeld wie jetzt, keine richtige Tastatur, sondern so eine Plastikfolie kannst du dir aber so vorstellen, so eine Drücktastatur, also so alles flach. Und jetzt war das aber so, dieser Tresor, der hatte keinen Griff, wo man ihn aufmachen konnte. So, wenn er jetzt entriegelt war, ging der aber nicht auf. Jetzt war dann schon eine Ecke so abgeknibbelt von diesem Plastikding, damit man da diese Tür aufziehen konnte. So, jetzt passierte Folgendes. Jetzt sollte ich morgens die Sachen aus dem Tresor holen, gab den PIN ein und wollte ziehen und ziehe in dem Moment das Tastenfeld ab.
Ach du.
Weißt du, ich wollte die Tür aufziehen. Es verhakte sich, was auch immer. Und in dem Moment, wo ich es abzog, schloss der
Oh
Tresor.
nee.
Und ich hatte dieses Tastenfeld in der Hand und denke mir, was ist denn jetzt kaputt? Na, habe ich wieder versucht, weißt du, das da in diesen Stecker da wieder reinzumachen oder so, ne? Dann ging es aber an, aus, war ein Wackel und es ging. Also letztendlich ging es nicht, habe es nicht aufgekriegt, ne? Habe ich unten angerufen, sage ich, ja, mein Tresor, das ist da kaputt gegangen. Also müsste mal jemand dann hochkommen und den mal aufschließen, ne? Ja, ist kein Problem. So gegen 9 Uhr kommt jemand vorbei. Das war jetzt 16:30 morgens. Ne? Ich sagte, nein, nein, der kann nicht um 9 kommen, weil dann bin ich nicht mehr da. Der muss jetzt kommen. Ne? Und ja, dann gab es eine leichte Diskussion, aber er hat dann tatsächlich so einen Generalschlüssel gehabt, mit dem er alle Tresore anscheinend öffnen kann. Und dann kam er dann 10 Minuten später oder eine Viertelstunde später und hat das dann aufgemacht. Aber ja, auch das, ne, sowas, das kannst du dir ja gar nicht ausmalen, dass sowas passieren kann. Ja? Also seitdem mache ich da natürlich nie wieder was in diesen Tresor rein. Muss immer nur lachen, wenn ich dieses Plastikbedienfeld sehe da.
Das ist auch wirklich
Das ist
tatsächlich
echt
der
verrückt.
Grund, weil ich dem der ganzen Sache immer suspekt gegenüberstand, so Hotel-Tresore, dass ich noch nie was in Hotel-Tresor
Ja.
gelegt habe. Also ich
Ja,
mache das dann
also.
lieber so, dass ich meine Sachen alle wenn ich länger wo bin, in den Koffer alles reinmache und den Koffer halt schön zumache. Und wenn dann halt der Koffer fehlt, ja, dann kann ich halt
Ja.
das Hotel irgendwie verklagen, ja.
Ja, das ist, also dieser Hotel-Safe, ich bin da auch, also man muss es immer aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Da habe ich halt gedacht, wir hatten irgendwie einen Tag frei da, ja, tust es mal da rein, wenn du hier rumläufst oder so und ja, das. Aber Italien, da fällt mir auch nochmal eine Sache mit dem Weckruf ein. In Italien hatten wir mal eine Übernachtung in, ich weiß nicht, Bologna, glaube ich, war es. Und das war dieser Tag, wo wie jetzt, von Winter auf Sommerzeit umgestellt wird. So, und das ist ja da, wo die Nacht eine Stunde kürzer ist, ne? Also wir kamen halt an im Hotel, ne? Alles klar, überall der Weckruf. Und das war noch die Zeit, wo du nicht wusstest, ob das iPhone sich automatisch umstellt oder nicht. Ja, also das war bei diesem Telefon nicht so ganz klar. Und ich habe mir dann so einen Timer gestellt, mir ausgerechnet, wann das denn so klingeln muss, dann so einen Timer gestellt. Und damit ich sicher bin, weil ich habe dem Hotel angestellt nochmal gesagt, also der Wake-up-Call ist ja immer wichtig, aber morgen früh wäre er ganz besonders wichtig, wegen dieser, ja, natürlich, Logo und auf jeden Fall und selbstverständlich, ne? Und am nächsten Morgen, was kam natürlich nicht? Dieser Wake-up-Call, ne? Natürlich bei niemandem, ja? Und wenn ich dann immer zur Rezeption runter beim Aussteigen, sage ich ja, übrigens, der Wake-up-Call ist nicht gekommen. Heute wäre es besonders wichtig gewesen. Und er hat das halt italienisch gekonnt, beantwortet, die Frage, indem er einfach mich angeschaut hat und gesagt hat, so. Und das war halt alles, ja. Also damit war das für ihn dann erledigt, ja. Und da konnte man dann auch eigentlich gar nichts mehr zu sagen, weil das ist halt Italien. Also ich mag Italien sehr, aber man muss halt mit bestimmten Dingen rechnen, die man vielleicht in Deutschland so nicht erlebt oder so. Vielleicht ist es auch nur ein Klischee, ich weiß es nicht.
Also ich hatte tatsächlich, egal
Aber.
in welchem Land ich war, schon immer mal die Situation, dass kein Wake-up-Call kam oder dass er dreimal kam. Oder dass ich ein komisches Telefon hatte, wo ich abgenommen habe und es hat weiter geklingelt, also und ich wirklich keine Art hatte, der Hotelrezeption zu sagen, dass ich es gehört habe. Also war wirklich sehr suspekt. Aber was mich tatsächlich manchmal interessieren würde, ist, was eigentlich die Hotelangestellten von uns Airlinern denken. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, wir hatten alle schon mal die Situation, wir haben irgendwie gemeckert, weil kein Wake-up-Call da ist oder es gab irgendein anderes Problem und wir haben gesagt, ja, aber wir müssen fliegen gehen und wir kommen zu spät und ja, um es kurz zu machen, wir halten uns ja immer für besonders wichtig im Hotel oder hin und wieder mal und ich frage mich, ob die das so gut nachvollziehen können oder ob die sich manchmal auch denken, ach, diese blöden Hochnäsigen in ihren Uniformen mal wieder, jetzt lass mich in Ruhe.
Ja, ich glaube beides. Also das kann man auch gar nicht so verallgemeinern. Also vielleicht denken die einen das, die anderen das. Ist wirklich schwer zu sagen. Es gibt ja noch manche Hotels, wo sehr viele Crews übernachten, weil Crews mehrere Tage da sind oder mehrere Crews und so. Ne? Ich glaube, das hängt auch davon ab. Ne? Aber was ich auch interessant finde, ist, also in vielen Hotels kriegst du ja so automatisierte Wake-up-Calls. Aber ich würde manchmal gerne diese Wake-up-Calls machen, weil ich finde es ja spannend, was die. Also die Leute antworten ja irgendetwas. Und das muss auch spannend sein, was die Leute denn sagen, wenn sie morgens um 4 geweckt werden. Ja, also da hören sie sicherlich auch schon einige lustige Antworten oder irgendwelche seltsamen Beschimpfungen oder keine Ahnung was, ja. Was du denn da morgens um 4 hörst, ne? Also könnte ich mir auch interessant vorstellen, wenn du da anrufst.
Sicher, also, oder auch wenn jemand da im Halbschlaf irgendwie so unbewusst eben
Ja, eben.
antwortet. Also ich glaube,
Ja,
meine
natürlich.
Wake-up-Calls waren bis jetzt immer so, dass sie gesagt haben, Hello, good morning, sir, this is your wake-up-call. Und ich sage, ja, thank you. Und das
Ja,
war's.
natürlich. In der Regel, genau, in der Regel ist es ja so, ne? Aber wie gesagt, manchmal, ich kann mir vorstellen, dass es da auch das spannende Geschichten gibt, was Leute so sagen.
Ja, es gibt auch
Ich hatte, wo wir
manche
gerade in
sind sehr,
Italien.
sehr, sehr, sehr nett auch wenn der noch manuell gemacht wird von der Rezeption. Na, hin und wieder hast du auch die Situation, dass dann einer oder eine sagt so, ja, very good morning, this is your wake-up call, I hope you have a very great day. Und dann fühlt man sich auch wirklich besser.
Ja. Ja, natürlich. Ja, klar. Als wenn da jetzt jemand nur miesepetrig sagt, Wake up call und dann auflegt. Ja, das ist auch möglich,
Was wir
aber
auch
nicht so
schon
schön.
hatten.
Das wir auch schon hatten, das ist richtig, ja. Ich hatte mal, das fällt mir jetzt gerade, weil wir bei Italien waren, in Turin eine Übernachtung. Und dann hatte ich ein anderes Zimmer bekommen, weil irgendwie irgendwas war auf jeden Fall in der Etage, wo wir normalerweise nicht waren. Meistens hat man immer die gleichen Zimmer auf der gleichen Etage. Und mir ist es schon aufgefallen, bin da hochgefahren und die Fahrstuhltür geht auf und dann ist ein Buffet aufgebaut im Flur. Ja? Dann denkst du schon, okay, also irgendwas ist hier anders, weil das ist normalerweise nicht so. Ja? Und dann ging ich auf eine Zimmertür zu. Der Flur ging so in die Richtung und hatte, der machte so einen Knick und du gingst genau auf eine Zimmertür zu. Und kurz vor dieser Zimmertür ging diese Zimmertür auf. Und es stand mir ein Mann nur mit einem Handtuch bekleidet gegenüber. Und dieser Mann war der Torwart der italienischen Nationalmannschaft und von Juventus Turin, nämlich Gianluigi Buffon. Weiß
nicht, ja, tatsächlich.
Und weil das war nämlich das Crew-Hotel der von Juventus Turin. Wenn sie ein Heimspiel hatten, sind sie immer eine Nacht vorher da in dieses Hotel gegangen.
Ach cool.
Aber das wusste ich natürlich alles nicht. Und jetzt, das war zu dem Zeitpunkt, war es schon ein sehr, sehr, sehr bekannter Fußballspieler. Also es wäre so, wenn du, keine Ahnung, heute Cristiano Ronaldo oder ja, vielleicht, oder irgendwie sowas in der
Messi Art und Weise, oder so
treffen würdest. Ja, genau. Der steht, aber der würde dir dann nur mit Handtuch bekleidet die Tür öffnen und du stehst quasi vor seiner Tür in Uniform. Er hat sie dann wieder zugemacht, weil er gemerkt hat, okay, ich bin nicht der, den er erwartet hatte. Wen auch immer er erwartet hat, das weiß ich ja nicht genau. Mein Zimmer war dann auch zu weit weg, ich konnte das ja noch nicht beobachten. Aber das war halt auch eine sehr skurrile Situation, was du erlebst. Also ich habe das auch schon zweimal erlebt, dass ich ein Zimmer bekommen habe, was schon belegt war. Und
das hatte ich noch
nie. Das eine Mal war es so ähnlich, da wollte ich, ja, das ist auch spooky, das eine Mal war es so ähnlich, da war dann in Paris, war irgendwie Silvester und wahrscheinlich haben nur die ganzen Auszubildenden gearbeitet, weil alle anderen frei hatten. Auf jeden Fall, ich mache die Zimmertür auf, in dem Moment, wo es entriegelt, wird sie von innen aufgemacht und die Chinesin mit wieder einem Bademantel und einem Handtuch am Kopf schreit mich an, ja, weil sie Angst vor mir hat oder weiß ich nicht was. Und ich war leicht irritiert. Ne? Das konnte man ja relativ schnell klären. Aber das andere Mal, das war eigentlich noch viel gruseliger, weil auch wieder in Frankreich war das. Und da sind wir mitten in der Nacht angekommen, keine Ahnung, Mitternacht irgendwas. So, und ich bin in dieses Hotelzimmer reingekommen. Das ist ja dann stockdunkel, ja. Und ich hatte nicht gleich die Karte reingesteckt, sondern wollte erstmal reingehen und meine Sachen abstellen. Und gehe so in dieses Hotelzimmer, du siehst halt nichts, komme aus dem hellen Flur und denke mir, irgendwie ist es komisch hier, ohne dass ich irgendwas gesehen hätte. Und in dem Moment bewegt sich was im Bett.
Oh.
Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, und bin schnell wieder rausgegangen. Und vermutlich, also es war ein relativ kleiner Mensch, könnte jetzt eine Frau gewesen sein, weiß ich nicht, aber es war für beide garantiert sehr unangenehm. Und also dann auch wieder zur Rezeption, da auch erzählt, dass das nicht angehen kann. Und ich, wie gesagt, ich verstehe es ja bis heute nicht, wie das funktioniert, dass so ein Zimmer doppelt vergeben können. Aber es passiert halt sehr selten, aber es passiert halt. Ne? Das ist natürlich auch eine sehr krasse Erfahrung
gewesen. Ich hatte, ist aber auch schön, dass du die Erfahrung immer hast, sozusagen als Intruder, also als der dann ins Zimmer reinkommt. Weil mir ist das schon 3 oder 4 Mal andersrum passiert, dass ich im Zimmer war.
Das ist mir auch schon passiert, ja.
Ah, okay. Ja, also, aber auch genauso, wie du es erzählt hast, ne? So sehr früh am Morgen, das war 5 Uhr morgens und ich war im Tiefschlaf.
Ja.
Und dann kommt auf einmal da eine Person rein und ich wach auf und wirklich, ich habe so laut geschrien, es war am Ende die Putzfrau. Ja. Die Putzfrau hat auch geschrien und ist rausgerannt. Aber es ist mir wirklich öfters passiert. Ich denke mir, warum kommt eine Putzfrau 5 Uhr morgens ins Zimmer? Also da checkt doch noch niemand aus. Ja?
Gute Frage. Gute Frage, ja. Also bei mir war das, glaube ich, so, als es erst kürzlich passiert. Das war in London, glaube ich, und da war so ein Tag, wo irgendwie gestreikt wurde, irgendwas. Also auf jeden Fall sind ganz viele Passagiere da gestrandet am Airport. Irgendwie Computerprobleme, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, das Hotel war komplett ausgebucht und da war das mitten in der Nacht und das war halt ein deutsches Paar, was reinkam. Ja, das habe ich dann halt, ich bin halt wach geworden, habe nur deutsche Stimmen gehört und die haben sich halt, sind halt reingekommen, haben gesehen, dass das Zimmer belegt ist und sind nicht gleich wieder rausgegangen, sondern haben sich darüber aufgeregt, dass es Zimmer belegt ist. Und ich meinte, ja, das können Sie doch auch draußen klären. Sie brauchen jetzt ja nicht drin bleiben. Ne? Und, aber das musst du auch erstmal alles realisieren. Du denkst ja, du träumst erstmal.
Ja, schon spooky. Also deshalb nehme ich auch nie besonders wertvolle Sachen in Layover mit, weil du nie weißt, wer eigentlich alles Zugang zu diesem Zimmer bekommt. Ich meine, ja, ich weiß nicht, ob wir es drin lassen oder rausschneiden, aber wie oft ist einem nicht schon passiert, dass man sagt, ja, ich habe, also dass einem die Zimmerkarte ist im Zimmer liegen geblieben Dann gehst du einfach zur Rezeption und du bist vielleicht 2 Tage wo und siehst 4 verschiedene Rezeptionisten. Also die haben ja kein Foto von dir, wer jetzt auf diesem Zimmer ist. Und dann sagst du einfach, ja, ich bin vom Zimmer 135 und habe meine Karte drin liegen lassen und dann machen die da einfach eine neue Karte. Und eigentlich ist es relativ einfach, in ein Hotelzimmer zu kommen, wenn man will.
Ja, also das hängt natürlich wieder von Hotel zu Hotel und von Land zu Land. Das ist dann eben, oftmals wird es schon auch kontrolliert, was ich ja sehr gut finde. Aber klar, wenn du überzeugend rüberkommst, kann es schon sein, dass du da relativ schnell. Deswegen nehme ich, wenn ich zum Beispiel aus dem. Witzigerweise, ich kann mir immer meine Zimmernummer merken. Das ist auch lustig. Ich weiß aber nicht warum. Also, ich kann mir Namen ganz schlecht merken.
Ja.
Das ist schrecklich, ja, das ist schrecklich. Ich treffe Menschen und gebe ihnen die Hand und sie sagen mir den Namen und beim Loslassen, oder heute machst du ja die Faust, habe ich dann schon wieder, wie war das nochmal? Aber bei einer Zimmernummer merke ich mir, und das ist insofern ganz praktisch, weil ich nehme in der Regel nie, wenn ich rausgehe, ich nehme immer diese Plastikkarte mit, aber du kriegst es ja meistens in so einem Heftchen, wo deine Zimmernummer draufsteht. Und wenn du die verlieren würdest, wäre es ja blöd, weil da wüsste ja jemand, der das findet, wo er jetzt mal hingehen kann. Ja? Also zumindestens. Und deswegen nehme ich nur diese Plastikkarte mit. Damit kann der mögliche Dieb ja nichts anfangen.
Ja, ich benutze auch immer tatsächlich sehr gerne, auch im Privaten. Wir haben ja solche Kartenhalter für unsere Crewausweise an der Uniform, weil an den Flughäfen ist es ja Pflicht, dass man ständig auch diesen Crewausweis sieht. Und ich habe da haben wir so einen Kartenhalter, da kann man, also in meinen kann man vorne und hinten eine Karte reinschieben. Also 2 Karten. Und den nehme ich mir gern so, weil ich habe da auch so ein Bändel dran, dass man um den ja, um Hals halt hängen kann. Und den nehme ich sehr gerne für sehr viele Situationen mit. Also klassischerweise natürlich in Uniform ist da einfach mein Crewausweis drin. Wenn ich dann aber im Layover bin oder teilweise auch privat im Club, also als Mann ist es ja relativ einfach. Normalerweise trägt man eine Hose, ob kurz oder lang, ist egal. Und dann kann man super diesen, nehme ich da einfach nur mein Perso rein und eine Kreditkarte. Stecke ich die in den Kartenhalter und dann über die Gürtelschlaufe kann man ja dann sozusagen dieses Bändel da dran verknoten und diesen Kartenhalter elegant in der Hosentasche ja, verstauen und das Bändel sieht man nicht, wenn ein T-Shirt oder Hemd drüber ist. Und so hat man nicht einen fetten Geldbeutel in der Tasche und gleichzeitig wird einem der Geldbeutel auch nicht geklaut, weil in dem Fall ist es ja mein Geldbeutel. Und ist
Richtig.
super, also super Hack, um feiern zu gehen, um seinen Personalausweis, Kreditkarte, was auch immer, nicht zu verlieren. Wenn man jetzt aber jemanden auf einen Drink einladen will, sieht es halt schon sehr unsexy aus, wenn man das dann irgendwie aus der Hosentasche bringen will. Aber ja.
Ja gut, du kannst halt eine gute Geschichte dazu erzählen, dann wirkt es vielleicht wiederum lustig oder spannend, ja.
Ja, aber das benutze ich dann auch gern für meine Zimmerkarte und Kreditkarte dann einfach. Und dann
Ja.
verliert man die auch nicht.
Früher hatten ja Hotelzimmer immer noch richtige Schlüssel.
Das wollte ich
Also,
dich gerade
wenn
fragen,
man.
ja, weil ich kenne die Zeit gar nicht mehr ohne so eine Plastikkarte.
Ja, in der Regel war das der Anhänger, war so messingfarben und hatte unten wie so eine Art Kugel mit so einem Gummiring, weil, nicht? Und der hing dann hinter den, konntest ja diese ganze Batterie an Schlüsseln, konntest du dann sehen, hinter den Rezeptionisten. Und diese Gummiringe waren halt dafür da, wenn du das Zimmer aufschließt, dann hat das ja so hin und her gependelt. Und wenn da jetzt Metall gegen die Tür geschlagen hätte, dann hätte das ja immer an der gleichen Stelle dagegen geschlagen. Es hätte irgendwann hätte dann wäre dann eine Macke in der Tür gewesen. Ne? Insofern, das war früher durchaus wirklich Standard. Ja. Ich habe auch, was die Schlüssel angeht, noch eine lustige Geschichte mit der Sendung Aktenzeichen XY.
Okay.
Und zwar. Ja, ich gucke die Sendung sehr gerne, aber das gruselt mich schon ziemlich. Es ist so ein bisschen ambivalent, dieses Verhältnis. Und seit meiner Kindheit finde ich das faszinierend, aber wie gesagt, ich finde es auch relativ gruselig. Auf jeden Fall hatte ich, das ist auch schon, wie gesagt, 25 Jahre her, ein Zimmer in einem Hotel, ich glaube in Köln war es, und mit einem richtigen Schlüssel. Und an dem Tag lief Aktenzeichen XY, irgendwie die Sondersendung oder weiß nicht, die besten Fälle oder irgendwas. Auf jeden Fall lief es. Und ich hatte das meinem Kapitän schon erzählt, dass ich es sehen will, und er schon, alles klar. Es gibt ja Leute, die verstehen das total, weil die es so wie ich sehen, oder Leute, die gucken es nie und finden das total albern, ja. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall, dieses Zimmer, was ich hatte, war jetzt aber kein normales Zimmer, sondern es war eine Suite in dem Sinne, als dass es eine riesen Konferenz, du bist halt reingekommen mit dem Schlüssel, ein riesen Konferenzzimmer, und am Ende ging nochmal eine Tür ab und da war dann das eigentliche Hotelzimmer. So. Ich bin also reingegangen in dieses Hotelzimmer, habe mich dann das Bett fertig gemacht, mir ins Bett gelegt, Fernseher an. In dem Moment, wo dieser Vorspann der Sendung anfängt, kriege ich Gänsehaut und denke mir, ach du Scheiße, hast du eigentlich das Hotelzimmer abgeschlossen? Nee, ich habe auch damals nie Hotelzimmer angeschlossen, aber in dem Moment konnte ich... Und dann habe ich mich aber so gefürchtet, dass ich nicht mehr durch diesen großen Konferenzraum, der dunkel war, gegangen wäre. Und dann habe ich probiert und tatsächlich konnte ich mit diesem Zimmerschlüssel auch diese Zugangstür abschließen und dann war ich beruhigt. Also völlig verrückt. Ja. Wie gesagt, wer diese Sendung kennt und das auch so sieht wie ich, der wird das verstehen und alle anderen denken... Alles klar, der hat ja echt eine richtige Macke, der Kollege. Ne?
Ich habe es jetzt auch gerade nicht ganz nachvollziehen können. Also der Konferenzraum und das Zimmer gehört schon zusammen, oder sind die getrennt?
Ja, genau. Das war so ein Konferenzraum, wie so eine, also dreifaches Zimmer, fünffaches Zimmer, ein riesen Konferenzraum. Und das Zimmer ging davon ab, warum auch immer man das so gebaut hat, weiß ich nicht. Und du musstest aber, um in das Zimmer zu kommen, erstmal durch diesen Konferenzraum und dann war eben in der hinteren Ecke der Zugang zu einem ganz normalen Hotelzimmer. Man kennt es normalerweise, hat es bei Suiten manchmal, dass die auch in der Suite einen Zugang zu einem ganz normalen Hotelzimmer haben, wenn Leute, die Suite buchen, dann Angestellte oder weiß ich nicht, Leute da dann platzieren wollen. Und vielleicht war das hier auch mal so vom Grundsatz so, und dann wurde halt aus dieser Suite irgendwann nur, wie gesagt, da war nur dieser riesige Konferenzraum.
Ah.
Deswegen war das so ein bisschen komisch. Verstehst du aber, von der
Architektur? Aber stell dir mal vor, keine Ahnung, dass irgendwann ein späten Pickup von mir aus um 12 Uhr mittags, 13 Uhr, und dann kommst du in Uniform raus und währenddessen haben da irgendwelche Businessleute ein Meeting. Ja. Das wäre auch komisch.
Ja, das hätte auch passieren können. Ja, natürlich. Deswegen, also dieses Konstrukt habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich war auch nie wieder in diesem Zimmer. Aber ich habe mir es halt gemerkt wegen dieser Aktenzeichen XY-Geschichte. Ja, das war schon. Oder was auch früher anders war, früher gab es ja auch Raucherzimmer in Hotels.
Boah, und, okay, krass.
Ja, ich habe früher, also ich habe vor 20 Jahren habe ich auch mal geraucht, deswegen hatte ich da dann auch oft ein Raucherzimmer.
Konnte man sich das dann schon auch aussuchen als Crew?
Ja, genau, auf dieser Crewliste stand in der Regel drauf, ob du Raucher- oder Nicht-Raucherzimmer haben wolltest. Also deswegen hat das Hotel dir das dann gegeben und meistens hat es auch geklappt. Also, aber es war damals ja auch eine andere Zeit. Also Rauchen war ja noch total gesellschaftlich anerkannt und es wurde ja überall geraucht. Ja? Also wenn es so Nichtraucherbereiche gab, das war dann eher so verpönt oder so, nee, sowas Neumodisches machen wir nicht. Und, also, aber es gab eben Nichtraucherzimmer, weil die Krönung der Raucherzimmer waren die, wenn du ein Hotel hattest, wo du die Fenster nicht aufmachen konntest. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie das Zimmer, da gab es in Düsseldorf so ein japanisches Hotel und Japaner haben traditionell auch grundsätzlich relativ viel geraucht. Und diese Zimmer, das war, wenn ich da ein Raucherzimmer hatte, das war für mich, selbst für mich war das wirklich maximaler Hardcore. Also das war, das Witzige ist, als Raucher, du kannst es nur ertragen, wenn du dann selber eine Zigarette rauchst, lustigerweise, weil du das dann nicht mehr so wahrnimmst oder weiß ich nicht. Das war die einzige Möglichkeit. Ansonsten war dieser Gestank, das hat ja gerochen, wie wenn du heute in so eine Raucherinsel gehen würdest oder in so einen Rauchercontainer. Ist ja furchtbar.
Ja, ja. Ich kenne das noch aus der wir hatten so eine Kneipe mit einem Raucherzimmer hier bei ja. mir. Ich bin ja... Stadtrand dörflich aufgewachsen, mehr oder weniger, und da hatten wir oft so eine Dorfkneipe und dann ist da, ich glaube, Donnerstag war immer der 2-Euro-Tag, da hat einfach jedes Getränk 2 Euro gekostet, egal welches, und dann sind da alle Leute immer zum Trinken gegangen und die Coolen, also auch in meiner Zeit noch, haben viele vermeintlich coole Leute in der Clique halt geraucht und dann war der soziale Mittelpunkt natürlich der Raucherraum und ich fand es immer total ätzend, also weil ich als Nichtraucher habe das schwer ausgehalten, aber ja.
Ja, absolut. Ich meine, als ich anfing zu fliegen, gab es auch noch Raucherflüge und ich hatte einmal das Vergnügen, mit einem Kapitän zu fliegen, der Zigarre geraucht hat. Ne? Jetzt habe ich ja damals noch selber geraucht und dachte mir, ah ja, dann ist ja cool, dann kann ich ja auch rauchen. Das war dann der Flug, das war auch verrückt. Ja? Also dieser Flug war Hamburg, Düsseldorf, Barcelona. Und das war eine durchgehende Flugnummer. Aber innerdeutsch gab es ja keine Raucherflüge. Das heißt, innerdeutsch durftest du von Hamburg nach Düsseldorf nicht rauchen. Aber von Düsseldorf nach Barcelona war es ein Raucherflug. Das heißt, da durftest du dann auch. Okay. Und dann war in Reihe 3 der Business Class Raucher. Und im Cockpit durftest du dann eben auch rauchen. Ja? Und deswegen macht das übrigens immer noch Bing beim Einfahren des Fahrwerks, weil das im Prinzip früher dann wären die Anschnallzeichen ausgegangen. Also in dem Moment, wo das Fahrwerk eingefahren wird, Bing, wären die Anschnallzeichen, wären die nicht, Entschuldigung, die Anschnallzeichen werden angelegt, die Nichtraucherzeichen, die wären dann ausgegangen. Und dieser Kapitän hat mich dann gefragt, ob ich was dagegen habe, wenn er eine Zigarre raucht. Und nö, habe ich gesagt, wenn ich auch rauchen dürfte, ja, klar, kein Problem. Hätte ich das mal bloß nicht gemacht. Weil er hat dann, ich glaube, das waren die billigsten Zigarren, die man irgendwie kaufen konnte. 15 Pfennig das Stück oder 10 Pfennig. Das war, und das hat gestunken. Es war dann nachher so, dass, wie gesagt, Raucherflüge war ja, die Passerette hat die Tür zugemacht, die ja meistens immer auf war während des Fluges, weil sie diesen Gestank nicht mehr ertragen konnte in der vorderen Galley. Und das wurde im Cockpit ja noch schlimmer. Ich hatte wirklich, wir haben die Augen getränt, weil es war so blau verqualmt. Man kann sich das heute alles nicht mehr vorstellen. Aber ja, das waren halt andere Zeiten.
Vor allem auch der Unterschied einer Zigarre zu einer Zigarette. Ich meine, wie lange braucht man, um eine Zigarette zu rauchen? Ja. 3-4 Minuten? Und so eine Zigarre, ja, da kannst du gut eine halbe Stunde dran ziehen, ne? Also durchgängig,
korrekt.
Ja.
Korrekt. Und der hat, ich glaube, der wollte dann irgendwann noch eine zweite rauchen. Da habe ich gesagt, ah, vielleicht auf dem Rückweg, aber jetzt vielleicht mal nicht, ne? Und der hat auch, lustigerweise, der hatte eine Porsche sich gekauft, fuhr aber immer mit dem Fiat Panda zur Arbeit. Und da habe ich ihn gefragt, wieso, du hast doch einen Porsche, wieso fährst du nicht damit? Dann musst du relativ weit fahren, ne? Nee. Ist das wegen der Kilometer? Oder? Nee. Die Kilometer, das wäre nicht so schlimm. Aber er raucht ja immer gerne eine Zigarre auf dem Weg zur Arbeit. Und das würde... Dann fährst du mit dem Fiat Panda? Ich, I don't get it. Ja? Also, aber gut, es gibt viele Tiere in Gottes Zoo. Und Leute haben schon die verrücktesten Angewohnheiten. Ja,
ja, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen off-topic von Hotels und Fliegen. Aber weil du es gerade angesprochen hast mit den Raucherflügen... wie kam denn eigentlich dieser Wandel, dass das in der Gesellschaft so unpopulär wurde? Ich meine, wir haben jetzt eine andere Rauchergesellschaft, so Shisha-Bars sind sehr en vogue geworden die letzten Jahre. Ja. Die sind aber, war ja auch schon öfter, meistens sind die ganz gut durchlüftet und du kriegst nicht so viel vom Rauch mit. Aber sonst wirklich, die Nichtraucherbewegung ist auch viel größer geworden. Ne? Also gut für die Gesundheit und auch angenehm für mich, dass in Restaurants so nicht mehr geraucht wird. Aber kannst du dich da erinnern, wie da dieser Wandel irgendwie kam? War das so von heute auf morgen, Rauchen ist also, jetzt uncool?
Ja, also ich glaube, der Wandel begann in den USA, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. So. Als wir in der Flugschule waren, hast du schon gemerkt, das Rauchen war schon noch okay, aber es gab Nichtraucherbereiche und Raucherbereiche. Und das gab es in Deutschland in den 90er Jahren definitiv nicht. Du konntest überall rauchen. Ja? Also das war keine Frage. Und da fing das so an. Die Amerikaner waren aber das Gegenteil auch vorher. Also mein Onkel ist da in die 60er Jahren ausgewandert in die USA. Und in den 60er Jahren haben 80% der Leute geraucht. Es wurde in Büros überall, es wurde immer überall geraucht. Und fand da dieser Wandel erstmals statt. Und deswegen waren ja auch die ersten Nichtraucherflüge, die es gab, waren Flüge in die USA und nach Kanada als Testflüge. Und die Kollegen waren teilweise dann panisch, weil sie das erst beim Briefing gesehen haben, dass es jetzt Nichtraucherflug wird. Und für den Raucher ist ja immer das Problem, diese mentale Einstellung da drauf. Ne? Wenn du nach New York fliegst, mit einer Crew fliegst, was weiß ich, 7 Stunden, 7,5 Stunden, so, dann stehst du am Gepäckband und man wartet in der Regel ja, bis alle Koffer da sind von allen, ne, damit da nicht irgendwie einer verloren geht. So, und dann geht man raus zum Crewbus. Und wenn jetzt ein Koffer fehlt, ja, dann wird das ja länger dauern, dann sind in der Regel die Raucher sofort da und fragen, ob die schon mal rausgehen
können. Ist aber auch heute noch so.
Wenn du jetzt mit der gleichen Crew aber nach Buenos... Ja, natürlich. Aber wenn du jetzt mit der gleichen Crew nach Buenos Aires fliegst, da fliegst du noch mal 6 Stunden weiter. Da kommt ja nach 7 Stunden... irgendwo über den Kap Verden kommt ja auch keiner nach vorne und sagt, ey, ich würde jetzt gerne mal eine rauchen, weil sie ja sich darauf eingestellt haben, dass es nach 13 Stunden denn oder 14 irgendwann geht. Ne? Und das ist da dann anders. Ne? Und in Europa fing das damals an, wenn ich mich recht entsinne, in Italien und in Irland. Ich glaube, Irland war das erste Land, was ein Rauchverbot in Kneipen und Restaurants ausgegeben hat. Und als sie das gemacht haben, habe ich gedacht, okay, das wird jetzt spannend, weil die Iren sich ja sehr gerne in Pubs treffen. Ja, das, also das gesellschaftliche Leben findet ja sehr viel da statt. Und nachdem das da funktioniert hat, mit diesem furchtbaren Wetter, was ja teilweise noch schlimmer ist als in Norddeutschland, und ich mir gedacht habe, wenn das da funktioniert und die Italiener das dann auch gemacht haben, und in Italien auch, wo ja auch überall geraucht wurde, da habe ich mir gedacht, okay, dann wird das überall kommen. Und so ist es ja zum Glück
dann auch. Bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für. Also danke an meine vorhergegangenen Generationen.
Ja, absolut. Du hast auch früher an den Flugzeug, an den Outflow Valves, hast du früher immer so eine Fahne, so ein Dreieck, so ein gelbes, dunkelgelbes Dreieck gesehen. Das war schon sehr ekelhaft, weil da ist ja einem Outflow Valve kam, dann hat sich das Nikotin dann immer abgelagert. Das musste dann auch von Zeit zu
Zeit krass. Ja, man muss vielleicht an die Nichtflieger erklären, was ein Outflow Valve ist. Ich kann es ja mal grob probieren. Also wir kriegen ja unsere Luft meistens durch die Triebwerke in die Kabine. Also durch eine Klimaanlage noch vorher und Luftfilter. Und die Kabine ist ja eine Druckkabine, weil wir in sehr hohen Höhen fliegen und da eben den Druck erhöhen müssen, damit wir auch genug Sauerstoff aufnehmen können. Und mit dem Outflow-Valve wird dieser Druck eben reguliert. Also ein Teil geht ja auch immer hinten raus. Habe ich das jetzt laienhaft ganz gut erklärt?
Genau, ja, exakt. Also vielleicht noch erklären, dass die Luft kommt aus den Triebwerken, ist richtig, aber sie wird quasi nicht aus der Brennkammer genommen, sondern quasi vorne, wo sie verdichtet wird. Also die saubere Luft, die nur etwas verdichtet wird, wird halt genommen und reingebracht. Also nur, dass das vielleicht, dass man nicht denkt, oh weia, was ist das denn? Die Luft ist definitiv extrem sauber.
Aus dem Kompressor, aus dem Low-Pressure-Kompressor, wenn ich das noch richtig weiß.
Genau.
Ne?
Richtig. Genau, und das Outflow-Valve, das ist perfekt erklärt. Genau, so funktioniert das. Und da konnte man dann eben, wie gesagt, früher diese gelbe Fahne. Das war, wie gesagt, ich bin ja so angefangen zu fliegen. Und dann hast du schon gesehen, weil wir ja teilweise Nichtraucherflüge hatten, dass es schon weniger wurde. Und bei anderen Fluggesellschaften, so Ferienfluggesellschaften, wo es dann nur Raucherflüge gab, da hast du halt das ganze Ausmaß gesehen. Und das war schon echt heftig. Also ziemlich ekelhaft auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob man bei Google Bilder davon findet. Müsste ich mal nach.
Ja, das können wir auf jeden Fall recherchieren und vielleicht einen Link in die Beschreibung machen. Damals, als wir, vor ein paar Monaten noch, als wir noch die Folge aufgenommen haben, über die Enteisung der Startbahn in Russland mit einem Düsentriebwerk auf dem Traktor oder LKW, da haben wir ja eins gefunden. Und vielleicht finden wir da auch noch was. Also wenn wir es gefunden haben, dann machen wir vielleicht eine Insta-Story oder einen Link in die Podcast-Beschreibung. Ja, und in dem Sinne haben wir jetzt fast schon eine Stunde voll. Und also ich finde, die Zeit verfliegt mit dir im Gesprächen immer sehr, sehr toll. Was wir auch nicht wissen, wir verquatschen uns oft vor dem Podcast und nach dem Podcast noch mit ganz anderen Sachen. Also wenn wir eine Stunde Podcast aufnehmen, haben Klaus und ich schon 3-4 Stunden geredet.
Definitiv, ja. Das ist echt so, aber das macht ja total Spaß. Also ich habe jedes Mal große, große Freude daran, sowohl an dem Gespräch vorher, nachher, als auch an dem eigentlichen Podcast.
Ja, genauso geht es mir auch. Deshalb freue ich mich, wenn wir das bald wiederholen mit sehr anderen gern. Themen dann. Und sehr gern. Würde ich sagen, hast du noch was?
Nee, ich bin eigentlich rundherum glücklich.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, können wir ganz geschmeidig das Ende der Folge einleiten. Den Zuhörern noch eine schöne Restwoche wünschen und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann und Happy Landings!
Ja, Happy Landings! Alles Gute, habt's fein!